Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe ehrwürdige Schwestern, Geliebte im Herrn. In Hochsavoyen, im heutigen Frankreich, in einer malerischen Landschaft an einem See von Bergen umgeben, liegt die Stadt Annecy. Dort wurde im Jahre 1610 ein Orden, ein Kloster gegründet. Es war der heilige Bischof und Kirchenlehrer Franz von Sales, der gemeinsam mit der heiligen Johanna Franziska von Chantal dieses Werk erweckte. Sie, Johanna Franziska von Chantal, war ursprünglich mit einem Baron verheiratet, dem sie auch 4 Kinder geschenkt hatte, aber im Alter von 29 Jahren schon war sie zur Witwe geworden. Ihr Mann starb bei einem Jagdunfall. So wurde sie von Gott mit dem heiligen Franz von Sales zusammengeführt, ganz offensichtlich zusammengeführt. Er wurde ihr Seelenführer, ihr geistlicher Freund. Eine Frucht dieser Verbindung war der Orden. Bei uns wird er zuweilen Orden der Salesianerinnen oder auch der Visitantinnen genannt. Der rechte Name ist Orden von der Heimsuchung Mariens. Eine Gemeinschaft, die das Ziel hat, arme, kranke, alte, verlassene Menschen zu besuchen. Liebe Gläubige, die schöne Gegend von Annecy mag wie von selbst an das Ereignis erinnern, das uns im heutigen Evangelium überliefert wird und nach dem ja auch der Orden benannt wurde. Maria wandert durch das Gebirge und besucht Elisabeth. In der Lesung wird das gleiche Geschehen mit poetischen Bildern beschrieben und schon prophetisch angedeutet. Die ganze Natur beginnt hier aufzublühen, frühlinghaft. Dort nämlich, wo der Geliebte kommt und seine Braut heimsucht. Dort, wo Maria ihn, den Schöpfer und Herrn der Welt, hinträgt. Dabei mag sich uns, liebe Gläubige, die Frage stellen, was ist denn an diesem Geschehnis, an diesem heutigen Festgeheimnis, was für eine Ordensgründung geeignet ist? Und was lässt sich von uns daran nachahmen? Das Fest der Heimsuchung Mariens, oder lateinisch in Visitatione, Beate Maria Virginis, wurde im Jahre 1263 von dem damaligen Ordensgeneral der Franziskaner, dem heiligen Kirchenlehrer Bonaventura, für seinen Orden eingeführt. Das Basakler Konzil hat 1441 ist dann auf den heutigen 2. Juli gelegt. Unter Papst Pius V., wiederum ein Heiliger, fand es im Jahre 1570 Aufnahme in den allgemeinen Festkalender. Demnach waren also nach Maria, die durch ihren Besuch bei Elisabeth das Fest gleichsam begründet hat, weitere große und von der Kirche verehrte Heilige am Werk, um diesen Tag seine heutige Gestalt und auch seinen großen Gedankenreichtum zu geben. Bonaventura, der seraphische Lehrer aus dem Franziskanerorden, Papst Pius V., der strenge Reformpapst des 16. Jahrhunderts aus dem Dominikanerorden und später dann eben der heilige Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal. Der Name Maria Heimsuchung ist leicht missverständlich, denn es wird ja nicht Maria heimgesucht, wie man es verstehen könnte, etwa von Gott, von einem Engel oder von einem zu ihr gesandten Menschen, sondern sie selbst sucht heim, ihre Base Elisabeth. Und in ihr sucht bereits Gott, fleischgewordene Logos, diese Welt heim. Außerdem ist für uns das Wort Heimsuchung oft mit negativen Gedanken verbunden und belastet. Jemand wird von Leid, von Krankheit, von Not heimgesucht. Dabei ist hier das Gegenteil gemeint. Der Bringer und die Quelle aller Freuden, alles Lebens und alles Segens sucht diese Welt heim. Was aber ist an diesem Ereignis für uns bedenkens- und verehrens- und auch nachahmenswert? Man könnte 3 Punkte herausnehmen. Einmal, dass die allerseligste Jungfrau Maria aus ihrer Innerlichkeit heraustritt, um nach dem Willen Gottes und in seinem Auftrag der Base Elisabeth und überhaupt den Menschen zu dienen. Als zweites, dass die allerseligste Jungfrau, um dieses Ziel, diese Sendung zu erfüllen, mit dem Allerhöchsten selbst unter ihrem Herzen durch diese Welt geht. Und dann auch als drittes, dass sie die Machttaten Gottes nicht verschweigt, sondern sie im Magnificat, in jenem Jubel, in den ihr Herz ausbricht, verkündet. Also zunächst, Maria tritt aus ihrer Innerlichkeit heraus. Sie ist ja nach der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel gewiss tief bewegt und erschüttert. Unfassbares, Unbegreifliches, Einzigartiges, Unwiederholbares ist geschehen. Sie ist die Trägerin der Verheißung für die ganze Welt. Sie trägt in sich den Erlöser, den, der alles trägt, der alles umgibt, umgibt und trägt sie, den König, dessen Reich kein Ende haben wird. Als wäre es naheliegend, sich in stiller Zurückgezogenheit aufzuhalten, sozusagen einmal Exerzitien zu machen, nicht, dass die allerseligste Jungfrau Maria geistlich etwas üben müsste, aber um einfach dessen gewahr zu werden, was da an ihr geschehen ist und ihn, der in ihrem Schoß entsteht, anzubeten in tiefer Andacht und Liebe. Zu beten auch, um ihrem gewaltigen Auftrag ganz und gar gerecht zu werden. Aber war da nicht unter den Worten, die der Erzengel Gabriel zu ihr sprach, so etwas wie ein feiner Hinweis? Auch deine Base Elisabeth ist in Erwartung, sie, die doch als unfruchtbar gilt. Das soll ihr zunächst zum Zeichen sein, zur Beglaubigung. Aber wie soll denn die Mutter Gottes dieses Zeichen finden, wenn sie nicht hingeht? Und außerdem scheint es dann auch ein Fingerzeig zu sein, begib dich dorthin, denn Elisabeth, die schon Alte, wird dich als Hilfe gebrauchen können. Und daher macht sich Maria sogleich auf den Weg. Es gibt ja doch unter vielen gläubigen Menschen die Neigung zu frommer Selbstgenügsamkeit. Gebet, Kontemplation, fromme Lesungen, Rückzug von der Welt, das alles ist gut und notwendig. Aber, liebe Gläubige, doch nur dann, wenn Gott uns nicht im Moment irgendwo anders haben will. In einem solchen Fall wäre das fromme und zurückgezogene Leben ein Vorwand, vielleicht sogar der eigenen Trägheit nachzugehen oder einer Menschenfurcht nachzugeben. Wir haben im Evangelium das Beispiel jenes Priesters und jenes Leviten aus dem Alten Bund, die möglicherweise in fromme Lektüren, in die Heiligen Schriften oder in unsere Zeit übertragen in die Brevier oder ins Rosenkranzgebet vertieft den Weg entlang ziehen von Jerusalem nach Jericho und den Mann, der da halbtot in seinem Blute liegt, deshalb nicht beachten. So soll es offensichtlich nicht sein. Ein deutscher Mystiker des Mittelalters hat gesagt, und wärest du wie Paulus in den dritten Himmel entrückt und es käme da irgendein Bedürftiger und würde dich im Namen Gottes um eine Hilfe oder um ein Süpplein bitten, dann wirst du, indem du dich ihm zuwendest, Gott mehr gefallen und mehr dienen, als wenn du in deiner geistlichen Ekstase verbleibst. Und das ist auch heute aktuell. heute in der großen materiellen, körperlichen, geistigen und seelischen Not, die uns umgibt. Wenn wir sie sehen, dann sollten wir nicht länger zuwarten. Die Franzosen haben bekanntlich ihre Schwierigkeiten mit dem deutschen Buchstaben H. Und deshalb beten sie für uns so amüsant und rührend klingend: Im Gegrüßet seist du Maria, eilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Dieser Aussprachefehler, liebe Gläubige, enthält eine tiefe Wahrheit. Denn im heutigen Evangelium heißt es, dass sich Maria aufmachte in Festinatione, und das heißt eilend. Sie ist also tatsächlich nicht nur die Heilige, sondern da, wo Gott sie schickt, dann auch die Eilige, die über die Berge springende und hüpfende Gazelle, die ganz und gar den leisesten Windhauch des Heiligen Geistes sogleich folgt. Und wir sollten sie in dieser ihrer Heiligkeit und Eiligkeit uns zum Vorbild nehmen. Und da ist noch ein zweites. Wir leben allerdings, liebe Gläubige, heute in einer umtriebigen Welt und auch in einer unruhigen Kirche, die oft immer mehr zur Aktions- und Sozialkirche zu werden droht. Aktivität wird zu Aktivismus, erfüllte und tätige Nächstenliebe zum seelenlosen Getue. Und dabei ist oft das, was sich als Sorge für den Nächsten ausgibt, in Wirklichkeit nur Dienst an der eigenen Eitelkeit, letztlich Wichtigtuerei. Die Menschen vernachlässigen, vielleicht unter Berufung darauf, dass wir doch in die Welt gesandt und den anderen dienen sollen, die innere Seite ihres christlichen Lebens, den inwendigen Menschen, der nach Gott geschaffen ist und der im Geheimnis der Gnade von der allerheiligsten Dreifaltigkeit Gottes bewohnt ist. Am Ende des 19. Jahrhunderts sah sich Papst Leo der 13. angeregt, den sogenannten Amerikanismus zu verurteilen. Eine Lehre, die behauptete, dass es vor allem auf die äußeren, die aktiven Tugenden ankomme, während Kontemplation, Rückzug, aber auch Demut, Geduld, alles das, was eben nicht groß hervortritt, von untergeordneter Bedeutung sei. Das ist auch heute wieder hochaktuell. In der öffentlichen Verkündigung der Kirche ist nur noch wenig zu hören von Sammlung. Betrachtung erscheint als verlorene Zeit. Wir müssen etwas tun. Effizienz ist gefragt. Action. Demgegenüber bietet uns Maria auch im heutigen Evangelium das Gegenbild. Sie geht zu Elisabeth, aber sie wandelt in Gottes Gegenwart. Sie ist in Gott, sie bleibt in Gott. Sie tritt aus ihm, aus dem Lichtglanz, der aus ihr hervorgeht und sie umhüllt, keinen Augenblick heraus. Kein Moment ist da, wo die geweihte Stille des Heiligtums, das sie selbst ist, verletzt würde. Jesus geht also in ihr als in seiner ersten Monstranz segnend durch diese Welt. In einer wunderschönen, klaren Monstranz. Was müssen wohl die, die der Gottesmutter auf diesem Weg begegnet sind und die auch nur einigermaßen Augen für das hatten, was hoch und heilig und rein und schön ist, was müssen sie wohl gedacht haben? Der Herr begegnete ihnen in seiner auserwählten Vase, seinem kostbarsten Geschöpf. Aber liebe Gläubige, auch wir sind ja im Geheimnis der Gnade solche Monstranzen. Und immer wenn wir zur Heiligen Kommunion gehen, wird von Neuem die Hostia pura Sanctae Immaculata in unser Herz gelegt. Gerade dann, wenn wir aus der Kirche heraustreten, müssten wir uns dieses unseres Monstranzseins vielmehr bewusst sein. Und stattdessen vergessen wir es. Der heilige Augustinus pflegte oft zu beten: Herr, wo war ich, wenn ich nicht bei dir war? Wir sollen also lernen, wie Maria, wenn wir in der Welt zu tun haben, dies mit Jesus im Herzen und in der Seele zu tun. Wäre das nicht wunderbar, inmitten des Stadtgewühls oder auf der Autobahn in einem der Wagen, die dahin sausen, oder in einem Wohngebiet, wo die Menschen ganz auf das nichtige, äußere, materielle bedacht sind, da geht jemand, der Gott in sich trägt und der auch daran denkt und der ihn ganz bewusst zu den Menschen hintragen will. Sprich du aus mir, denk du in mir, wirk du durch mich, o Jesus, damit ich sie segne und sie mit deiner Gnade, die ganz von dir und nicht aus mir kommt, beschenke. Mariens Heimsuchung also ist das Vorbild eines solchen Wandels und insofern ja auch das Vorbild des Ordens der Heimsuchung. Wir werden gesegnet, um selbst ein Segen zu sein. Wir tragen Gott in uns, um ihn hinauszustrahlen in die Welt. Das können wir aber nur, wenn wir ein inwendig tiefes, verinnerlichtes, betrachtendes, beschauliches Leben führen. Auch wenn wir in der unruhigen Welt zu leben haben. Und noch ein dritter Punkt. Der Volksmund sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und es gilt bekanntlich auch, was William Shakespeare in einem seiner Dramen schreibt, leere Töpfe klappern am lautesten. Diejenigen, die oft am wenigsten in sich tragen, verursachen bekanntlich den meisten Lärm. Und auch in religiöser Hinsicht werden leider oft zu viele Worte gemacht. Es ist ja die heutige Tendenz, alles zu bereden, alles zu zerreden. Etwa in manchen kirchlich-charismatischen Kreisen, wo jeder und wäre auch noch so ein blutiger Anfänger auf dem Weg der Nachfolge des Herrn sofort vor den anderen alles auspacken muss, was er irgendwie denkt, was ihm am Morgen begegnet ist, was ihn beschäftigt. Und sehr oft handelt es sich nicht um religiöse Erfahrungen, sondern um Einbildungen oder um das, was anderen nachgeschwätzt wird. Liebe Gläubige, das ist dann oft überaus peinlich mitzubekommen. Demgegenüber mahnen uns die Heiligen, die geistlichen Lehrer, zur geistlichen Diskretion. Also echte Mystik. Echtes Begnadetsein des Menschen will sich gerade nicht darstellen und produzieren, sondern verbleibt am allerliebsten in der Zurückgezogenheit. Wir müssen von vornherein skeptisch sein, wenn da irgendein angeblich begnadeter und mit Visionen beschenkter Mensch seine Autobiografie veröffentlicht, möglichst noch mit einem Bild von sich selbst auf der Titelseite. Finger weg. Das ist nicht die Art und Weise, zu der der Heilige Geist einen Menschen antreibt. Hier sind sich die großen Heiligen einig, wo Gott mit seiner Gnade einen Menschen berührt, da zieht er sich von sich aus zurück. Und es bedarf dann manchmal eines harten und gestrengen Seelenführers, der einer solchen Ordensschwester sagte, du musst das aufschreiben, ich befehle es dir, denn für die Kirche kann es später fruchtbar sein. Also das geistliche Leben drängt zur Diskretion. Und dennoch, auch das andere stimmt. Dass man nämlich manchmal reden darf, reden soll, ja sogar reden muss. Dass wir also die Machttaten und die Wunderwerke Gottes, wenn der rechte Zeitpunkt gekommen ist, zu offenbaren haben. Dann, wenn Gott dazu bewegt und nicht der eigene Drang, sich darzustellen und vielleicht bewundert zu werden. So ist dann der hinreißende Jubel des Gesanges zu verstehen, der im heutigen Evangelium anklingt und der seit Bestehen der Kirche an keinem Tag mehr verstummt ist. Magnificat anima mea dominum, hochpreiset meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Retter. Hier ist kein einziges hohles, schepperndes Wort. Keine Selbstdarstellung, sondern demütiger Lobpreis, auch für das, was der Herr Großes an ihr getan. Der, der Mächtige und heilig ist sein Name. Ja, sie sagt von sich, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, weil eben Gott an ihr so Großes getan. Und so, liebe Gläubige, dürfen und sollen auch wir zuweilen eine falsche Scham überwinden und Gott preisen, die großen Werke, die er gewirkt hat, vielleicht auch da und dort, wo wir wissen, dass der Rahmen ein rechter ist, aussprechen. Tut man das an einem falschen Ort, so sagt ein geistlicher Lehrer, dann ist es wie im Winter, wenn wir in einem Zimmer alle Wärme gespeichert haben und dann die Fenster aufstoßen. Dann verfliegt sie und es wird ebenso kalt in der Kammer, wie es draußen ist. Stimmt aber die Umgebung, handelt es sich um Menschen, die ebenfalls erfüllt sind vom Geist Gottes oder die dieser Verkündigung jetzt bedürfen, dann ist der Mensch anschließend nicht leer, sondern ist das Mitgeteilte sogar von der Art, dass es ihn noch bereichert. In solcher Lage ist das Reden nicht nur Silber, sondern sogar Gold. Wir erkennen also, liebe Gläubige, dass diese Visitatio Mariae, diese Heimsuchung Mariens, ihr Weg zur Base Elisabeth mit Jesus Christus unter dem Herzen, das Vorbild einer wahrhaft heiligen Begegnung unter Menschen ist. Zuerst muss das innerliche Leben da sein. Doch dieses bleibt eben nicht bei sich selbst stehen, sondern es strahlt in der Weise, wie Gott es will, auf andere über. Es äußert sich in der Bereitschaft, sie zu besuchen, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen und auch die Herrlichkeiten Gottes offenbar werden zu lassen. Das war es, was der heilige Franz von Sales und die heilige Johanna Franziska von Chantal erkannt haben. Deshalb haben sie die Ordensgemeinschaft gegründet und nach der Heimsuchung Mariens benannt, ihr, unserer Mutter und Herrin, darin ähnlich zu werden. Und so wollen auch wir, liebe Gläubige, im Sprunge sein, das Gute zu tun, das Gott von uns will. Als innerliche Menschen zu leben, im Bewusstsein, dass der Herr durch die Gnade in unserer Seele wohnt. Und wenn es an der Zeit ist, die Machttaten Gottes verkünden, Magnificat anima mea Domino. Amen.